Herr, ich danke dir, dass du uns das Leben versprichst. Und ich danke dir, dass wir das schon viele Male erleben durften, dass es wirklich wahr ist, dass es nicht nur ein leeres Versprechen ist, dass es nicht nur irgendwelche warmen Worte sind, sondern da steckt wirklich Kraft dahinter. Vielen Dank dafür. Danke, dass wir nochmal heute wieder zusammen sein können. Danke, dass wir von dir wieder was bekommen dürfen. Danke, dass du unter uns bist. Rede zu uns, schenk uns einen wachen Geist, schenk uns wache Ohren und lass uns das dein Wort verstehen. Und schenk jetzt auch dem Peter deine Worte. Amen.
Wir sind in Kolosser Kapitel 4. Soll ich zurück? Ist okay. Die Studenten und Konfis bei uns, das ist eine Leichtigkeit, das ist immer so, dass ich sehe im Publikum. Ich muss gestehen, manchmal mache ich das auch. Ich lerne. Sehr gut. Deine Kirche ist deine Kanzel. Wir sind in Kolosser 4. Ich möchte Verse 2 bis 6 vorlesen. Es heißt dort, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, auf dass ich es so offenbar mache, wie ich es soll. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit wohlklingend und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Vor dem Zweiten Weltkrieg, als ein Missionar auf dem Feld ging, normalerweise, wenn sie zu einem anderen Kontinent reisen wollte, da sind sie mit dem Schiff unterwegs gewesen. Es war eine lange Reise. Es war nicht wie heute mit einem Flieger in kürzester Zeit. Und unter anderem haben diese Missionare ihr eigenes Sarg mitgebracht. Und ich habe von Berichten schon gehört, die Einheimischen, da wo sie abgefahren sind, sie haben eine Beerdigung gehabt beim Abschied, weil sie wussten, diese Geschwister kommen nicht zurück. Für mich persönlich, diese Art von Christ brauchen wir wieder. Wir brauchen Kinder Gottes, die bereit sind, ihr Leben hinzulegen und das Recht auf sich selbst vollkommen auf den Herrn zu übertragen. Ich habe eine Schrift vor Jahren gelesen. Ich war damals an der Uni. Ich habe diese Schrift niemals wieder gefunden, aber ich habe es damals mitgenommen von einem gewissen G.D. Watson, der war Pastor in den USA. Und dieses Stück heißt Die hohe Berufung. Wenn Gott dich dazu berufen hat, in deinem Geist wirklich wie Jesus zu sein, dann wird er dich in ein Leben von Kreuzigung und Demut führen. Er wird so große Anforderungen an deinem Gehorsam stellen, dass er dir nicht erlauben wird, andere Christen nachzufolgen. Und oft wird es dir so scheinen, als dürften andere gute Menschen Dinge tun, die er dir verbietet. Andere können sich selber rühmen, ihre Arbeit, ihren Erfolg, ihre Schriftstellerei, aber der Heilige Geist wird dir so etwas nicht erlauben. Und wenn du damit anfängst, wird er dich in eine tiefe Demütigung führen und du wirst dich selber und deine guten Werken verachten. Es mag anderen vergönnt sein, große Geldsummen zu verdienen oder eine Erbschaft zu machen oder im Luxus zu leben. Aber es kann sein, dass Gott dich von Tag zu Tag versorgt, weil er möchte, dass du etwas hast, was viel besser ist als Gold, nämlich eine hilflose Abhängigkeit von ihm. So hat er das Vorrecht, deine Bedürfnisse Tag für Tag aus seinem unsichtbaren Reichtum zu erfüllen. Gott lässt andere groß werden, dich aber hält er klein. Er wird andere für eine Arbeit übertragen und ihnen die Anerkennung dafür gewähren. Dir aber wird er die Arbeit und Plage geben, ohne zu wissen, wie viel du leistest. Und um deine Arbeit noch wertvoller zu machen, werden andere die Anerkennung für deine Leistung bekommen. Und dies wird deine Belohnung um das Zehnfache größer machen, wenn Jesus kommt. Der Heilige Geist wird ein strenges Auge auf dich haben, aber mit einer eifernden Liebe. Er wird dich zurechtweisen für kleine Worte oder Gefühle oder wenn du deine Zeit verschwendest, Dinge, worüber andere Christen nie beunruhigt sind. Werde dir also im Klaren darüber, dass Gott ein allumfassender Herrscher ist und der das Recht hat, mit dir als sein Eigentum zu tun, was er will. Er ist dir keine Rechenschaft schuldig für die tausende Dinge, die deinen Verstand verwirren an seinem Handeln an dir. Gott wird dich beim Wort nehmen. Und wenn du dich völlig an ihn verkaufst als sein Sklave, wird er dir mit einer eifernden Liebe umhüllen. Und er wird andere Menschen Dinge sagen oder tun lassen, die er dir nicht erlaubt. So mach es ein für allemal klar, dass du es direkt mit dem Heiligen Geist zu tun hast und dass er das Vorrecht haben muss, deine Zunge im Zaum zu halten, deine Hand festzuketten oder deine Augen zu schließen in einer Art und Weise, wie er mit anderen nicht umgeht. Wenn du aber so vom lebendigen Gott in Besitz genommen bist, dass du im Innersten deines Herzens Gefallen und Freude hast an dieser sonderbaren, persönlichen, geheimen, eifernden Obhut und Leitung des Heiligen Geistes über dein Leben, dann hast du das Gefäß des Himmels gefunden. Sein nötiges Wort heutzutage, in der wir leben. Paulus sagte hier, seid beharrlich im Gebet mit Danksagung. Und er war im Gefängnis, als er das Wort schrieb. Und ein Leben von Einschränkungen heißt nicht, dass ich eingeschränktes Einfluss haben muss. Durch Gebet kann man sich an Dinge beteiligen, die der allmächtige Gott zustande bringt. Und zwar in einer Art und Weise, wie wir manchmal unterschätzen. Und wir müssen diesen Dienst des Gebets wieder entdecken. Und die Tür, die Gott Paulus aufgemacht hatte, war sein Gefängnis. Und sein Gefängnis oder sein Kerker wurde zu seiner Kanzel. Und deswegen haben wir diesen Brief. Das war Gottes Platzanweisung für seinen Diener und er hat es von dem Herrn so angenommen. Und es ist wirklich wahr, wir gehören der Gott der Umstände. Und was er nicht verhindert, erlaubt er für Ziele in meinem Leben und in deinem Leben, was wir vielleicht sogar unser ganzes Leben nicht sehen werden. Und das müssen wir ihm zutrauen. Ich möchte behaupten, Paulus hat diesen Dienst des Gebets im Gefängnis gelernt und schätzen gelernt. Interessanterweise, Paulus hat 6 Gebete niedergeschrieben in seine Briefe. 6 Gebete. Für mich persönlich, ich mache diese Gebete aus der Schrift zu meinem Eigentum, denn wenn sie in der Schrift vorkommen, dann sind sie ein Ausdruck seines Willens für seine Gemeinde, ganz sicher. Und wenn ich bitte nach seinem Willen, dann kann ich sicher sein, er wird diese Gebete antworten. Und deswegen diese 6 Gebete, ich habe sie aufgelistet, ich habe sie sogar ausgedruckt, das ist auf einen Tisch neben meinem Bett. Und ich nehme diese Gebete für mich persönlich in Anspruch. Was interessant ist, 5 von diesen 6 Gebete wurden aus dem Gefängnis heraus geschrieben. 5 von 6. Und das deutet darauf hin, dass Paulus diesen Dienst des Gebetes neu schätzen gelernt. Und wenn man sich überlegt, diesen Dienst des Gebetes, diesen Dienst hat die Einschränkungen nicht wie andere Dienste. Ich brauche keinen Unterstützerkreis, ich brauche keinen Spenderkreis, um zu beten. Ich muss mich nicht auf den Weg machen, auf eine lange Reise zu beten. Ich brauche sogar nicht unbedingt einen Schar von Geschwistern um mich herum. Das ist etwas, was ich allein machen kann. Ich kann sogar mit eingeschränkter Gesundheit beten. Wir dürfen diesen Dienst nicht unterschätzen. Es ist ein einzigartiger Dienst und ein Dienst, was Gott ehrt in eine besondere Art und Weise. Dreimal in den Evangelien heißt es, dass Jesus eine Gewohnheit hat. Oder es heißt, es war ihm vertraut oder er hat das regelmäßig gemacht. Drei Sachen. Erstens, er ging regelmäßig in der Synagoge. Und in der Synagoge haben die Juden öffentlich die Schrift vorgelesen. Warum? Nicht jeder, die allermeisten hatten keine Schrift zu Hause. Und zweitens, die überwiegende Mehrheit der Menschen in der damaligen Zeit konnten weder schreiben oder lesen selbst. Aber sie haben das Wort Gottes gehört. Jesus ging regelmäßig in der Synagoge. Zweitens, er hat regelmäßig Menschen gelehrt. Er hat regelmäßig gepredigt. Und das, was auch interessant ist, in meiner englischen Bibel sind die Worte Jesu in rotem Druck. Oft kamen diese Predigten, als Jesus unterbrochen war und eine Einzelperson angesprochen hatte oder eine kleinere Gruppe. Natürlich hat er eine Rede gehalten vor einem Menschenschar, das stimmt. Aber oft hat er diese Aussagen gemacht, als er unterbrochen war. Und das gegenüber einzelnen Personen. Und seine dritte Gewohnheit war es, abzuhauen und der Stille zu gehen und zu beten. Es war ihm vertraut, das war eine Gewohnheit. Das Gebet betrachtet meine Not als sein Problem. Das Gebet betrachtet meine Not als sein Problem. Gebet ist dieses bewusste alles an Jesus abgeben, was mich betrifft. Es ist dieses ständig an Jesus abgeben. Luther hat es so ungefähr zum Ausdruck gebracht, Gebet ist wie ein Sack voller Sorgen vor der Füße Jesu legen und man lässt es dort. Der Pfarrer, der uns getraut hatte, Pfarrer Gerhard Hegel aus Oberfranken, war in einer Gemeinde über 30 Jahre lang. Das ist eine Aussage. Es waren der 70er Jahre und diese Jesus People Movement kamen nach Deutschland, aus Kalifornien herkommend, und da gab es eine Erweckung in seiner Gemeinde. Einige von diesen jungen Menschen kamen zum Glauben und einige wurden Pfarrer. Eine spricht hier demnächst im Schönblick, habe ich neulich gesehen. Gerhard Hegel, sein Vater Hans Hegel, war ein Bäcker und der ist, Gerhard ist zu Hause gewesen, und zwar in ein kleines Dorf namens Bobengrün in Oberfranken. Und in Oberfranken, in Bobengrün, haben sie jedes Jahr eine Pfingsttagung. Und Hans Hegel, dieser einfache, aber ein Gottesmann, dieser Bäcker, ging vor dem Zweiten Weltkrieg und er hat für Erweckung gebetet in diese Gegend. Diesen Dienst hat er von jemand anders übernommen. Nach dem Krieg hat er einen Pickup-Truck von amerikanischen Soldaten entweder gekauft oder ausgeliehen und sie ging mit einem Blasenquartett durch die Gegend und sie haben Menschen eingeladen, nach Bobengrün zu kommen über Pfingsten. Und Gerhard nahm mich mit einmal in diesem Wald und da gab es einen großen Stein und er sagte, eines Tages brachte mich mein Vater her, der Hans Hegel. Und er sagte, sein Gerhard, ich habe jahrelang an diesem Felsen hier, an diesem Stein gebetet. Jetzt bist du dran. Und er war ein Beter. Heutzutage ist diese Pfingsttagung ausgehend von Seefeld in Bayern beziehungsweise Bogengrün, das findet draußen statt und etwa 10.000 bis 15.000 kommen zu dieser Tagung über Pfingsten. Aber was viele Leute nicht wissen, das fing heimlich im Gebet an. Ich habe schon diese Geschichte von der Frau Kast erzählt, die am Anfang des 20. Jahrhunderts gebetet hatte, Herr, nimm diese Streuobstwiese und benutze dieses Grundstück für deinen Zweck und Ziel. Und sie hat niemals gesehen, was draus wurde. Und es kann sein, dass wir beten und beten und beten, keine Antwort sehen zu unserer Lebenszeit. Bete weiter. Helen Roosevelt wuchs in Irland auf. Sie wurde Ärztin und sie ging mit WEC, eine Missionsgesellschaft, ausgehend von CT Studd, nach Belgien, Kongo. Damals war es eine Kolonie. Und sie hat dort geholfen bei dem Aufbau eines Krankenhauses. Und sie war Ärztin da. Es brach Krieg in dem Land aus. Es war eine furchtbare Zeit. Und eines Tages fuhr ein Jeep mit Soldaten auf diese Gelände vom Krankenhaus. Sie haben einige Mitarbeiter gefangen genommen, missbraucht, Helen Roosevelt vergewaltigt. Und dann ist das Krieg zu Ende gegangen. Sie könnte nach Hause gehen, nach Irland, um sich von so einer furchtbaren Situation zu erholen. Weck kam wieder, sagte, würden Sie bitte zurückgehen und das Krankenhaus noch ein zweites Mal aufbauen. Sie sagte, mache ich. Sie ging hin, sie hat das Ganze ein zweites Mal aufgebaut. Dann kamen die Einheimischen und sie sagten, vielen Dank, wir brauchen deinen Dienst nicht mehr. Und das war der Herr sein Weg, sie in einem Dienst herauszusenden. Sie kam auch nach Capenray Hall in England, sprach die Studenten an. Und sie hat eine Biografie geschrieben, zwei Teile. Teil Nummer eins heißt, gib mir diesen Berg. Und Teil zwei heißt, er gab uns einen Tal. In diese Biografie hat sie Folgendes geschrieben. Sie sagte, eines Abends half ich einer Mutter bei der Entbindungsstation bei der Geburt ihres Kindes. Obwohl wir unseres Bestes gaben, starb die Frau. Sie hinterließ ein frühgeborenes und ein weinendes, 2 Jahre altes Mädchen. Es würde schwierig werden, das Frühgeborene am Leben zu halten, denn wir hatten weder Strom noch einen Brutkasten und die Nächte waren oft windig und kühl, auch wenn wir am Äquator wohnten. Eine Assistentin ging, um unsere letzte Wärmflasche zu holen, damit wir das Baby warm halten konnten. Sie kam jedoch verzweifelt zurück, denn die Wärmflasche kaputt gegangen war. Okay, sagte ich zu ihr, halte einfach das Baby so nah wie möglich am Feuer und schütze es vor der Luft. Am nächsten Tag hielt ich eine Gebetszeit mit den Waisenkindern. Ich erzählte ihnen von dem Neugeborenen, dem 2-jährigen Mädchen und der kaputten Wärmflasche. Während der Gebetsgemeinschaft betete Ruth, eine 10-Jährige, in der typischen brutalen Direktheit afrikanischen Kinder. Bitte Gott, sende uns eine Wärmflasche. Morgen ist es zu spät, weil dann das Baby schon tot ist. Also schick sie bitte heute Nachmittag. Ich holte tief Luft, schockiert von der Direktheit des Gebetes, und hörte, wie sie fortfuhr. Und wenn du schon dabei bist, könntest du dann eine Puppe für das kleine Mädchen schicken, damit sie erkennt, dass du sie wirklich liebst. Um ehrlich zu sein, könnte ich nicht glauben, dass Gott das tun würde. Natürlich kann Gott alles tun. Ich wusste das in der Theorie, es steht ja in der Bibel. Aber es gibt doch Grenzen, oder nicht? Ich hatte seit über 4 Jahren keine Paketen mehr von zu Hause erhalten. Und wenn schon jemand ein Paket sandte, warum würde er dann eine Wärmflasche ins heiße Afrika schicken? Am späten Nachmittag hörte ich ein Auto herfahren. Als ich zu meiner Wohnung kam, war es bereits wieder weg. Aber auf meiner Veranda lag ein großes Paket. Mir kamen die Tränen. Ich rief die Waisenkinder, um das Paket gemeinsam zu öffnen, und außer Kleider, Verbandsmaterial und Rosinen enthielt das Paket, ich könnte es kaum glauben, eine Wärmflasche aus Gummi. Ich weinte. Ich hatte nicht gewagt, Gott drum zu bitten, aber Ruth hatte es gewagt und sie saß in der ersten Reihe, rannte zu mir und rief: Wenn Gott die Wärmflasche geschickt hat, dann muss er auch die Puppe geschickt haben. Und sie grub bis zum Boden des Paketes und zog eine wunderschöne kleine Puppe heraus. Ihre Augen strahlten. Sie hatte keinen Moment gezweifelt. Sie sah auf und fragte: Können wir zu dem kleinen Mädchen gehen und ihr die Puppe geben, damit sie weiß, dass Jesus sie liebt? Das Paket war 5 Monate lang unterwegs. Eine Sonntagsschulklasse hatte es geschickt und die Lehrerin war Gott so gehorsam gewesen, dass sie sogar eine Wärmflasche an den Äquator schickte. Eines der Mädchen hatte eine Puppe geschenkt, 5 Monate, bevor ein 10-jähriges afrikanisches Mädchen betete: Gott, wir brauchen es heute Nachmittag. Die Worte der Bibel sind wahr. Gott sagte, Jesaja 65, 24, ehe sie rufen, werde ich antworten. Es kommen Studenten auf mich zu, nachdem ich diese Geschichte lese. Und sie stellen eine Frage, die mich manchmal bewegt hatte, manchmal gekränkt hatte. Warum sollen wir beten, wenn Gott schon weiß? Es steht schon in Matthäus 6, Vers 8, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Beim Beten ist das so, wir bekommen nicht nur Antworten, sondern wir bekommen eine ganz neue Erkenntnis Gottes dadurch. Wenn ich so eine Geschichte höre, da geht mein Herz auf und ich sage, so ist mein himmlischer Vater. Wir haben Kleinkinder bei uns, ich habe das schon erwähnt. Wir haben ein besonderes Kind, möchte ich behaupten. Sie heißt Sephora, wir nennen sie Sippi. Und das entspricht ihr ganzes Wesen. Sie ist sehr wortgewandt, sie ist sehr gesprächig, auch im frühen Alter. Und ich weiß noch, es ist erstaunlich, wie diese Kleinkinder auf Erwachsene wirken. Ich ging auf die Knie und wollte mit ihr sprechen und sie babbelte und dann auf einmal sagte sie: Peter. Ich sprang auf und sagte: Habt ihr das gehört? Sie hat meinen Namen gesagt. Ich war gar nicht der Vater, wie ich mich gefreut habe. Ich ahne, mein himmlischer Vater fühlt sich auch so, wenn ich ihn anrufe. Es geht um diese Gemeinschaft mit ihm. Er sehnt sich am allermeisten danach. Deswegen bete ich. Ich lerne meinen himmlischen Vater kennen. Es heißt in Psalm 116, Vers 2, denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Ist das nicht ein toller Vers? Psalm 116, Vers 2. Denn er neigte sein Ohr zu mir. Darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. Man kann das gut verstehen, dass er vom Himmel her sich sehnt, dass ich anrufe. Dass er bereit ist zu hören. Die Jünger Jesu, als sie mit ihm unterwegs waren, haben ihn einmal gebeten, bring uns Folgendes bei. Sie haben nicht gesagt, bring uns das Predigen bei. Bring uns bei, wie wir unsere Geistesgabe entdecken. Bring uns bitte bei, wie wir Lobpreis leiten sollen. Bring uns bitte bei, wie wir über unsere Schmerzen hinwegkommen. Bring uns bitte wahrhaftige Leidenschaft bei. Sie haben gesagt, bitte bring uns das Beten bei. Und sie haben Jesus beim Beten immer wieder erlebt. Und das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Bei der Speisung der 5000, Matthäus 14, 19, und er befahl den Volksmengen, sich auf das Gras zu lagern, nahm die 5 Brote und 2 Fische, und dann heißt es, blickte auf zum Himmel und dankte. Und er brach die Brote, gab sie den Jüngern, und die Jünger aber gaben sie den Volksmengen. Das haben sie gesehen. Bei der Auferstehung von Lazarus, Johannes 11, Jesus spricht, Vers 39, nimmt den Stein weg oder weg. Sie nahmen nun den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allerzeit erhörst, doch um der Volksmengen willen, die umhersteht, habe ich es gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus. Das hat einen tiefen Eindruck hinterlassen. Sie wollten wissen, Jesus, wie geht das? Dass man mit dem unsichtbaren, aber doch gegenwärtige himmlische Vater so sprechen kann, dass er in deinem Fall handelt. Wir wollen das lernen. Paulus sagte, seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm. Gabi und ich, wir haben es zur Gewohnheit gemacht, zwar eine war schon da, bevor wir geheiratet haben, aber wir stehen so kurz nach 6 auf, wir sind um 7 unten im Wohnzimmer und da haben wir unsere stille Zeit miteinander. Wir beten miteinander, wir machen das regelmäßig und dann gehen wir um 8 zum Mitarbeitergebet. Und dann fängt der Tag an. Es ist so am Bodenseehof, wir haben jeden Tag außer Sonntag Gebetsgemeinschaft miteinander. Jeden Tag außer Sonntag. Und das gehört zu unserem Tagesablauf, das gehört sogar zur Arbeitszeit. Ich habe das ausgerechnet, es kostet etwa zwischen 6.000 und 7.000 Euro. Darf ich als Leiter schon wirtschaftlich denken. Aber ich habe den Vorstand gesagt, das muss im Programm bleiben. Wenn Gabi mich um 10 anruft und sagt, Schatz, kann ich mit dir sprechen? Und wenn meine Antwort wäre, du, wir haben diese stille Zeit zwischen 8 oder 7 und 8, ich bin morgen wieder da. Das wäre eine ungünstige Aussage in die Ehe. Meine Frau würde sowas nicht aushalten. Ihr sollt sehen, was ich sehen kann von hier vorne, aber ich lasse das. Warum machen wir das aber mit Jesus? Wir sprechen mit ihm bei der stillen Zeit und dann tagsüber kein Gespräch mehr. Ich habe lernen dürfen, ich kann mit ihm sprechen, währenddem ich eine Mitarbeiterbesprechung halte. Ich kann mit ihm sprechen, währenddem ich ein E-Mail schreibe. Ich kann mit ihm sogar sprechen in meinem Geist, währenddem ich predige. Man kann ein unerhörtes Gespräch mit Jesus laufend halten, und zwar tagsüber. Es ist egal, ob jemand das hört oder nicht. Und wo bitte in der Schrift heißt es, wir müssen unsere Hände falten und Augen zumachen, währenddem wir beten. Wenn das der Fall wäre, wäre ich schon längst tot. Weil wenn ich Auto fahre und allein bin, dann kann ich sogar laut mit ihm sprechen und es stört niemand. Vielleicht fährt jemand vorbei und Sie sehen einen Mann sprechen und niemand anderes im Auto, ist mir auch wurscht. Halte ein Gespräch mit Jesus tagsüber. Und dann sagt Paulus, bitte betet für uns. Das haut mich um. Er kommt daher und er sagt, betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns aus diesem Gefängnis holt. Das war nicht sein Anliegen. Das wäre mein Anliegen. Bitte bete dafür, dass Gott mich aus diesem Gefängnis holt. Ist das nicht interessant? Das war nicht sein Anliegen. Er nahm es an, dass er dort war mit diesen Einschränkungen, weil der himmlische Vater sein Leben in der Hand hatte und er lenkte sein Leben nach seinem Wohlgefallen und sein Kerker war seine Kanzel. Sein Anliegen war, bitte den Herrn, dass er mir die Fähigkeit gibt, hier das Evangelium weiterzugeben, wie ich das geben soll. Das war sein Gebet. Es ist niemals ein Zeichen der Schwäche oder Unreife, wenn wir anderen bitten, für uns zu beten. Das ist eher ein Zeichen der geistlichen Reife. Betet für uns. Wenn wir das Beten aufgegeben haben, haben wir Jesus aufgegeben. Dann kommt er daher und sagte, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind und kauft die Zeit aus. Das heißt, verwende deine Zeit so, dass du was Gutes dafür bekommst. Kauf die Zeit aus, damit du was Wertvolles hast, weil du die Zeit so verbraucht hast. Und wie wir unsere Zeit verbringen, bestimmt maßgeblich die Ausrichtung unseres Lebens und sogar das Ende unseres Lebens. So wichtig ist die Verwendung meiner Zeit. Zweite Samuel 11, Verse 1 bis 4 lesen wir, und als das Jahr um war, zur Zeit, da die Könige ins Feld ziehen pflegen, sandte David Joab und seine Knechte mit ihm und ganz Israel, damit sie das Land der Amoriter verheerten und Rabba belagerten. David aber blieb in Jerusalem. Der war Chef. Der war oft unterwegs. Vielleicht hat er gedacht, gut, das habe ich oft genug getan, ich gönne mir ein bisschen Auszeit. Diese ganze Verantwortung lastete auf mich lang genug. Ich schicke jemand anderes als Vertreter. Und er blieb zurück in Jerusalem. Unsere freie Zeit kann eine gefährliche Zeit sein. Wir werden mehr Fehler machen, wir werden öfter sündigen in der freien Zeit als in der Zeit, in der wir belastet sind mit viel Verantwortung. Unsere freie Zeit kann der Teufel sein Werkstatt sein. Und es begab sich, dass David um den Abend aufstand, um sein Lager und sich auf dem Dach des Königshauses zu erging. Da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war sehr schön von Gestalt. Und David sandte hin, ließ nach der Frau fragen und sagte: Ist das nicht Bathseba, die Tochter Eliams, die Frau Urias des Hethiters? Und David sandte Boten hin, sie ließ sie holen, und als sie zu ihm kam, schlief er bei ihr. Sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit, und sie kehrte in ihr Haus zurück. Nathan kam und sagte: Du wirst nicht sterben. Gott hat die Sünde vergeben, aber er trug schwerwiegende Konsequenzen davon. Sein Leben lang, nicht nur für ihn, sondern für diejenigen, die ihm nahestehen. Er hat diese Frau zur Witwe gemacht, die Kinder zu Waisenkinder gemacht, hat Unruhe und Härte in seine eigene Familie mit hineingebracht, kauft die Zeit aus. Ich sage das mir selbst. Psalm 118, 24, ein wohlbekannter Vers: Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lass uns freuen und fröhlich an ihm sein. Das heißt, dieser Tag ist vom Herrn her gegeben, und er hat Zwecke und Ziele und einen Sinn für mein Leben, für diesen einzelnen Tag. Und was mich betrifft und was mich begegnet an diesem Tag, ist ihm vorbeigegangen. Und es ist aus einem Zweck und Ziel da, auch wenn ich in meinem Kerker bin. Einige hier im Publikum, ihr habt euer Kerker, sind eingeschränkt gesundheitlich, in der Wohnsituation, in der Einsamkeit, mit gesundheitlichen Problemen. Vielleicht braucht mich jemand in meinem Kerker. Paulus, interessanterweise in Philipperbrief, auch zu dieser Zeit geschrieben, sagte in Philipper 1,13: Denn das ich meine Fesseln für Christus trage, das ist im ganzen Prätorium und bei allen anderen offenbar geworden. Prätorium, das waren eine Elite-Truppe, Soldaten. Ihre Aufgabe war unter anderem, den Kaiser in Schutz zu nehmen. Und hier erwähnt er diese Elite-Truppe in diesem Brief, Philipper 1,13, aber dann am Ende von Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 22, es heißt dort: Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Haus des Kaisers. Ich bin sehr neugierig, was beinhaltet diese Aussage. Wir wissen aber, dass Paulus von seinen Ketten gesprochen hatte. Epheser 6, Vers 20, er sagte: Ich bin ein Gesandter in Ketten. Wir sehen ihn am Ende von Apostelgeschichte unter Hausarrest. Aber da war ein Soldat ihm zugeteilt, und in der Regel wurde der Soldat an ihm angekettet für ein Schicht. Könnt ihr euch das vorstellen? Da sitzt dieser Soldat mit Paulus. Was hat er getan? Er hat Jesus weitergegeben. Und diese Soldaten, sie könnten nicht abhauen. Sie waren an ihm angekettet. Sie mussten da sitzen eine Weile, bis der Nächste kam. Und Entschuldigung, wenn ich das sage, aber es gab eine Kettenreaktion bis in das Kaisershaus. Wir dürfen unsere Kerker, unsere Einschränkungen nicht unterschätzen. Ich habe schon erwähnt, ich habe es mit den Lungen zu tun seit jungen Jahren. Und 2010 hatte ich eine schwere Lungenentzündung mit Rippfellentzündung, verbrachte über 2 Wochen im Krankenhaus, 3 Monate krankgeschrieben, 1 Jahr war ich nicht ganz fit. Und das hat Narben hinterlassen. Und 3-mal war ich in Chur, 2-mal davon war ich in Davos in die Schweiz. Rein der Blick ist heilend. Und war eine super Zeit. Wer in der Reha war, weiß, da wirst du im Speisesaal einen Platz zugeteilt. Und für mich war das 5 Wochen lang. Und ich kam im Speisesaal und ich fand mein Namensschild und ich saß gegenüber einem Mann aus dem Schwarzwald. Und er war Privatpatient, das sagt was. Entweder kannst du da sitzen, einige Wochen lang, und einander anschweigen, oder du kommst im Gespräch. Und wir kamen ins Gespräch. Und die Leute, wenn sie mit mir ins Gespräch kommen, sie wissen, ich komme nicht von der Schwäbischen Alb, nicht aus Hülben oder Reutlingen. Sie merken das an meiner Aussprache. Sie werden dann neugierig. Was machen Sie in Deutschland? Ja, ich leite ein Jugendzentrum und im Moment eine Mission. Ah, das ist ja interessant. Und dann kommt man ins Gespräch. Dann dürfen Sie nicht den Tisch verlassen. Und es war ein sehr schönes Miteinander. Ich habe nicht meine Bibel mitgebracht und ihm Verse gezeigt, aber ich habe offen und ehrlich über mein Leben und auch mein Leben, wie das in meiner Familie war, wie Jesus das getan hat und was er mir bedeutet und was das heißt für mich, mit ihm zu leben. Es war ganz natürlich und er war äußerst nett und dankbar. Am Ende hat er mich zum Kaffeetrinken eingeladen. Er ist gegangen, ich bin noch eine Woche geblieben. Ich habe ihn nie in meinem Leben wieder gesehen. Ungefähr 1 Jahr später rief mich ein Pfarrer aus dem Schwarzwald an. Er sagte, Sie kennen mich nicht, ich kenne den Bodenseehof, ich war da in der 70er Jahre auf eine Freizeit. Aber ich rufe deswegen an. Es gibt jemanden aus meiner Gemeinde, er hat sie in Chur kennengelernt, in Davos. Und kurz nach seiner Rückkehr zu Hause. Eines Tages kommt er in meinem Büro, macht die Tür auf und sagt, ich brauche Jesus. Der Pfarrer sagte, da kann ich dir erzählen, wie man Jesus aufnimmt. Es war gut, dass er das getan hatte, weil 2 oder 3 Wochen später kam jemand in sein Geschäft und fand ihn tot auf dem Boden. Ein Herzinfarkt. Und diese Pfarrer wurde gebeten, die Beerdigung zu halten. Und er hat mich gebeten, das zusammenzufassen, was wir in Davos miteinander besprochen haben. Ich habe nicht gewusst, was das für diesen Mann bedeutet. Aber das war mein Kerker. Das waren meine Einschränkungen. Und auch wenn es nur um eine Person geht, wir dürfen das nicht unterschätzen. Ich habe es immer noch mit den Lungen zu tun. Ich besuche eine Klinik, das ist eine Lungenklinik hier in Süddeutschland. Und meine behandelnde Ärztin, sie ist plötzlich gestorben. Und dann wurde mir gesagt, es tut uns leid, wir sind voll. Natürlich während Corona-Zeit hatten sie allerhand zu tun. Aber wir können Ihnen einen Videotermin anbieten. Da wurde ich ein bisschen grätig, weil ich dachte, einen Videotermin will ich nicht. Ich will mit einem Arzt sprechen. Ich habe einen Termin mit diesem Arzt und er hat sich herausgestellt, der war der Chefarzt und Mitgründer dieses Kliniks. Er ist in Rente und betreut einzelne Patienten. Ich glaube, das war am zweiten Termin, wir haben alles miteinander besprochen und dann auf einmal sagte er, Und sie dürfen auch für mich beten. Ich war so baff. Ich sagte, Dankeschön, ja, werde ich tun. Beim nächsten Gespräch hat er gesagt, zwei Sachen. Er sagte, wir hatten eine behandelnde Ärztin bei uns im Klinik und sie gehörten zu ihrer Gruppe. Was meine Gruppe ist, ich glaube, der hat mich gegoogelt. Und er sagte, sie war eine ausgezeichnete Ärztin, sie hat uns verlassen, ist nicht mehr da. Und ich habe ein Problem. Der hat sehr persönlich gesprochen von sich und er sagte, ich stehe nicht in Gunst des Herrn und es gibt keine Hoffnung für mich nach dem Tod. Dann hat er gesagt, vielleicht kann ich Ihnen mit Ihr Problem helfen und Sie können mir mit meinem Problem. Ich habe ihm sofort geantwortet, einige Bibelstellen geschrieben. Und wir peilen das an, dass er mit seiner Frau uns in Fischbach besucht. Ich war letzte Woche online mit ihm und dann hat er gesagt, können Sie einen Segen übers Video machen? Er sagte, der Papst kann das, also ich vermute, Sie können das auch machen. Und ich bete mit ihm zum Schluss. Also wenn diese im ersten Augenblick blödes Videotermin dazu dient, da dürfen wir nicht unterschätzen. Und ich selber bin überrascht, immer wieder. Kauf die Zeit aus. Der Herr hat seinen Grund. Ich möchte beten. Vater, ich danke dir so sehr, dass du Sinn und Zweck hast. Du hast ein Muster aus deinem Blickwinkel, was wir oft nicht sehen und erkennen. Aber das wollen wir dir zutrauen. Und Herr, lehre du uns das Beten, wie Jesus mit dir immer wieder im Gespräch war. Herr, nimm uns in deine Schule. Ich bitte um dein Erbarmen, dass dein Geist uns wach hält, dass du uns schnell überführst, wenn wir unsere Zeit so verwenden, dass es sogar gefährlich werden könnte. Wir wollen die Zeit auskaufen. Ich danke dir, Herr, für diese Tage. Ich möchte meine Geschwister und mir dir anbefehlen und bitten um diese Geist der Erkenntnis und Weisheit in Christus. Und Jesus, ich danke dir sehr, dass wir mit dir rechnen dürfen. Ich danke dir, dass du lebst. Ich danke dir, dass du uns bewohnst. Und wir möchten lernen, mit deiner Gegenwart immer zu rechnen. Und das tun wir jetzt, indem wir Dankeschön dafür sagen. Um deines Namens willen. Amen.